Ja, wir wollen uns heute Morgen impulsartig mit einem Thema beschäftigen, das vermutlich Tonnen von Büchern füllt und füllen kann. Und deshalb kann es uns natürlich so vorkommen, als würden wir eine ganze Bibliothek irgendwie auf die Größe einer Butterbrotdose pressen. Und bezeichnen wir es heute Morgen so als einen vielleicht super Cocktail dieses Themas Leben nach dem Tod? Fragezeichen. Aber warum interessiert es uns eigentlich so sehr? Ich setze einfach mal voraus, dass dieses Thema uns nicht unberührt lässt. Ich gehe davon aus, dass es daran liegt, weil der Tod so ziemlich erfolgreich ist. Ja? Der Tod, sagt man, killt in der Regel jeden. Ja? Egal wie hübsch jemand ist, egal wie schlau jemand ist, egal wie jung jemand ist, egal wie stark jemand ist, egal aus welchem Kulturkreis jemand kommt, der Tod hat eine sehr hohe Erfolgsquote. Der Tod ist im Prinzip für uns unumgänglich. Unumgänglich. Und es ist so, dass wir von der Wissenschaft auch hin und wieder als potenziell Tote beschrieben werden. Jeder von uns. Wir können es gerade mal so bewusst machen, es ist jetzt kein Grund, dem Nachbarn zu gratulieren. Ja? Herzlichen Glückwunsch, du bist ein potenziell Toter. Und einfach nur mal vielleicht um dich herumschauen und sagen, hey, das ist mal echt krass, aber aus dieser ganzen Sache hier werden wir sehr, sehr wahrscheinlich nicht lebend rauskommen. Wir werden das Ganze hier nicht überleben mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Lass uns das für ein paar Sekunden mal so bewusst machen, um uns herumschauen und sagen, ja, wir werden den Tod nicht ausfallen lassen können. Sehr, sehr wahrscheinlich. So, und jetzt haben wir mehrere Wege, diesem Thema zu begegnen. Also wir haben festgestellt, die Thematik hat eine Wichtigkeit und sogar auch Dringlichkeit in sich. Und jetzt haben wir mehrere Wege, uns dieser Thematik zu nähern. Wir können es im Vollkontakt tun. Das würde dann ungefähr so aussehen. Ja, zum Beispiel sehen wir da einen etwas gefährlicheren Hund und da steht, hey, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und die Möglichkeit, die dieser Hund anbietet, ist, spring über den Zaun und finde es heraus. Ja? Das ist so die Vollkontakt-Variante. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr ähnliche Hundeschilder mal gesehen habt. Zum Beispiel gibt es ein Hundeschild, da steht Organspende. Ja, ohne Voranmeldung, ohne Betäubung steht dort und ohne Papierkram. Und dann ist auch so ein etwas gefährlicherer Hund abgebildet, möglicherweise auch sogar ein Kampfhund. Okay, das ist also die Vollkontakt-Variante. Ist jemand hier? Okay, aber an sich finde ich diese Aussage hochinteressant und ich plädiere dafür, den softeren Weg zu nehmen, aber an sich dieses Wort etwas herauszufinden, finde ich grandios. Ja. Wissenschaft wird kurz gefasst beschrieben als die Suche, ja, suchen zu sein, Dinge zu erforschen, das heißt Dinge herauszufinden. Von daher, wir versuchen jetzt tatsächlich etwas herauszufinden, allerdings wählen wir den softeren Weg. Okay? Sehr, sehr gut. Deshalb möchte ich heute Morgen mit euch gemeinsam sehr gerne ein paar Hinweise, ganz wichtig. Ich möchte nicht irgendwie den Anspruch erheben, es seien Beweise, aber zumindest Hinweise darauf, ob es ein Leben nach dem Tod gibt und wenn ja, wie das eventuell aussehen könnte. Ja? Also lassen wir diesen super Cocktail, wie gesagt, in einer sehr, sehr konzentrierten Form auf uns los. Ja, gerade von Ostern her kommend, überlagen sich immer wieder mal die großen Zeitungen in der Medienlandschaft sehr oft erwähnt, hey, da ist jemand auferstanden, gibt es denn ein Leben nach dem Tod? Und so war das auch letztes Jahr, interessanterweise gerade vor Ostern, hier zum Beispiel durch Fokus, 5 unglaubliche Berichte aus dem Jenseits. Und dann, das ist etwas, dem wir uns gleich für ein paar Minuten widmen werden, gab es eine Studie, in meinen Augen ist es die größt angelegte Studie und die aktuellste der letzten Jahre. Ja? Und diese sieht so aus, das ist so der erste Hinweis, den wir heute Morgen auf uns loslassen wollen. Also eine ganz aktuelle Geschichte. In meinen Augen gibt es keine aktuellere Studie. Und zwar von der Uni in Southampton. Es gab britische Forscher, dort wurde die Studie und die Studienergebnisse wurden 2014 veröffentlicht. Im deutschen Raum kamen sie so 2015, 2016 dann in die Öffentlichkeit. Uni, wie gesagt, britische Forscher, eine Studie, die über 4 Jahre ging. Achtung, es wurden über 2000 Personen, Patienten untersucht, die einen sogenannten klinischen Tod hatten. Aus Österreich waren diese Patienten, aus USA und Großbritannien. Ja. Ich lese gerade ein paar Auszüge hier aus der Forschungsbeschreibung. Bisher wurde angenommen, dass das Gehirn alle Aktivitäten innerhalb von 30 Sekunden nach dem endgültigen Herzstillstand einstellt. Und damit, Achtung, würde das Bewusstsein verschwinden. Ja. Die Theorie ist die, das heißt, wenn das Herz stehen bleibt und die Lunge aufhören zu arbeiten und so weiter, dann wurde gesagt, okay, dann fährt auch die Hirnaktivität runter. Und dann gab es die Theorie, dass, aha, es ist so, das Gehirn arbeitet weiter für 20 bis 30 Sekunden und dadurch kommen die sogenannten komplexen Halluzinationen zustande. Also dass Leute plötzlich so von sogenannten Nahtoderfahrungen sprechen. Okay? Und interessant, was diese Studie jetzt herausgefunden hat. Es heißt hier, von den 2060 untersuchten Menschen, die alle bereits einen Herzstillstand erlitten hatten, gaben fast 40% an, eine Art von Wahrnehmung verspürt zu haben, als sie von Ärzten bereits für klinisch tot erklärt worden waren. Achtung, von den Patienten, die kein Bewusstsein, also keine Wahrnehmung verspürt haben, gab die große Mehrheit, das heißt etwa 50% aller Studienteilnehmer an, etwas anderes Gefühl zu haben, und das war Angst. Und was jetzt hochinteressant ist, ist der erste Beweis, ich würde sagen ein sehr deutlicher Hinweis, und zwar das wohl beeindruckendste Ergebnis der Studie ist die Geschichte eines 57-jährigen alten Mannes. Er ist vielleicht der erste überhaupt, bei dem eine außerkörperliche Erfahrung bewiesen werden konnte. Der Mann konnte sich laut der Studie mit höchster Genauigkeit an das erinnern, was um ihn herum geschehen ist, obwohl er verstorben war. Erst nach 3 Minuten konnten Ärzte ihn reanimieren und seinen gespenstischen Zustand beenden. Ja, das ist paradox, denn das Gehirn normalerweise innerhalb von 20 bis 30 Sekunden aufhört zu arbeiten, danach nicht wieder anfängt, bis das Herz neu starten kann. Hochinteressant, das ist so der erste deutliche Hinweis, dass es trotz eines Herzstillstands zu einer, sogar nicht nur zu einem Bewusstsein, sondern zu einer außerkörperlichen Erfahrung kommt. Und das Hochinteressante ist, dass dieser Mann, ja, obwohl er in diesem Zustand war, exakt beschreiben konnte, worüber sich die Ärzte unterhalten haben. Er konnte die genaue Anordnung der Möbel beschreiben und so weiter, obwohl er im Prinzip außer Gefecht gesetzt worden war. Man muss sagen, von diesen 2060 Patienten haben 330 überlebt. Und von diesen 330 Personen wurden 140 letztendlich befragt. Also, wie sagte eine der groß angelegten Studien und im Prinzip in meinen Augen die neueste, die es dazu gibt, die aktuellste. Das nun mal so als Hinweis. Dann würde ich gerne mit euch jetzt gemeinsam aus diesem Pool der Leute, die außerkörperliche Erfahrungen gemacht haben, also die Studie wird hier zum Beispiel als beschrieben als eine Studie mit einem schockierenden Ergebnis, ja, würde ich gerne aus diesem Pool der Leute, die so außerkörperliche Erfahrungen gemacht haben, eine Person herauspicken, aber eine Person, die wie prädestiniert für so eine Erfahrung war. Und es handelt sich um einen Harvard-Professor. Harvard ist eine US-Elite-Uni und er ist ein anerkannter Experte gewesen für die Hirnforschung. Hochinteressant, dass gerade so einer Person so etwas passiert. Harvard-Professor ist davon überzeugt, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? So sieht dieser gute Mann aus. Ich lese gerade ein paar Takte dazu. Immer wieder berichten Koma-Patienten über Nahtoderfahrungen. Doch Wissenschaftler waren sich stets einig, diese Erfahrungen sind Einbildungen und medizinisch nicht möglich. Sie fühlen sich real an, sind aber bloße Fantasien, die das Gehirn unter Extremstress produziert. Einer dieser Wissenschaftler war der Neurochirurg, also der Hirnforschung Dr. Eben Alexander. An der Elite-Universität in Harvard lehrte er 25 Jahre lang und galt als anerkannter Experte auf seinem Gebiet. Achtung, 2008 erlegt Dr. Eben Alexander eine schwere Hirnhautentzündung. 7 Tage lang lag er im Koma. Mein Körper zeigte keinerlei Reaktionen, so beschreibt er es. Meine höheren Gehirnfunktionen waren offline. Und jetzt beschreibt er, also doch dann am 7. Tag des Komas, während Ärzte noch über Sinn von Behandlungsmaßnahmen diskutiert hätten, habe er die Botschaft empfangen, du musst dich nicht fürchten. Sie kam aus einer Dimension, von der ich nicht wusste, sagt er, dass es sie überhaupt gibt. Es sei die gleiche, die andere Patienten bei Nahtoderfahrungen gemacht haben. Dies zeigt, dass es ein Bewusstsein außerhalb der körperlichen Wahrnehmung gäbe. Diese für ihn vollkommen neue Dimension erklärt Dr. Alexander ähnlich, wie die Bibel den Himmel beschreibt. Von oben erklang ein mächtiger, herrlicher Gesang, fast greifbar und so weiter. Hochinteressant, er hat ein Buch veröffentlicht, 2013. Gleich vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Buch ein paar Takte. Als der Wissenschaftler aus dem Koma erwachte, hochinteressant jetzt, kam das einem medizinischen Wunder gleich. Doch das größere Wunder hatte sich in ihm vollzogen. Seine Sicht auf den Glauben, den Himmel und auf Gott hatte sich komplett verändert. Vor der Krankheit hatte der Wissenschaftler Religion, die Bibel, der Glaube, Übernatürliches strikt abgelehnt. Ich weiß, das klingt alles wunderbar. Früher hätte ich all dies als Hirngespinste abgetan. Doch das, was ich erlebt habe, das war so real. Heute ist Dr. Alexander überzeugter Christ. Und ist sich sicher, nur wenn wir glauben können, dass es Gott gibt, dass wir eine Seele haben und dass der Tod nicht das Ende ist, können wir ganzheitlich gesund werden. Okay? Da haben wir so eine Person vielleicht aus einer Masse, aus so einer Studie mal herangezoomt. Und auch hier bekommen wir einen Hinweis darauf, das ist ganz, ganz wichtig in meinen Augen, gerade für unsere Lebenseinstellungen, Sichtweisen. Wie reagiert eine Person im Ernstfall? Okay? Wie reagiert eine Person, wenn es darauf ankommt? Okay? Wie reagiert eine Person, die plötzlich in Turbulenzen hineingerät? Ja? So gerade im Flugzeug. Wie reagiert eine Person, wenn es wirklich aufs Ganze geht? Und so reagierte diese Person. Falls jemand von euch noch mehr an diesen Studien interessiert ist, auch gerne an den Links, kommt gerne auf mich zu. Wie gesagt, wir bearbeiten diese Dinge jetzt so ein bisschen im Sturzflug, in konzentrierter Form. Gerne dürft ihr mich nachher ansprechen. Auch das Buch, absolut empfehlenswert von ihm. Ich kann euch dann gerne auch den Titel nennen. Ja, von einem Arzt würde ich gerne zum nächsten Arzt mit euch gehen. Ja, ich würde sagen, wir suchen mit euch einen historischen Mediziner aus. Ja, das ist der Arzt und Historiker Lukas. Ja. Er stellt nämlich seine Berichte, das ist hochinteressant, auf eine wissenschaftliche Grundlage. Und diese würde ich gerne mal mit euch lesen. Wir finden das in seinem Bericht, sogenannten Lukas-Evangelium. Und somit würde ich mit euch auch direkt eintauchen in die biblische Sphäre, um zu gucken, was die Bibel uns darüber zu sagen hat. Okay? Schaut mal, die ersten Verse gleich im Evangelium, da hört man eine medizinisch-historische Fachkraft sprechen. Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind. Und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt ich es auch für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben. Und Achtung, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Das Hochinteressante ist, dass wir uns hier, wie einige sagen würden, vielleicht einem steilen alten Text zuwenden, aber im Prinzip operiert dieser Text so ähnlich, nahezu identisch zu den Studien, die heute ablaufen. Es werden Personen befragt. Ja, was Lukas gemacht hat, er hat die Augenzeugen aufgesucht, er hat Dinge beobachtet, er hat Leute begleitet, er hat Leute befragt, er hat sich Literatur angeschafft, hat diese durchgeforscht, hat sein Material gesammelt, sorgfältig sortiert und sagt jetzt hier, und das ist ein interessantes Wort, das er hier verwendet, damit du erkennst, wie, Achtung, im Griechischen könnte man sowas sagen wie durchschlagend, beweiskräftig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Wie durchschlagend, beweiskräftig das ist. Es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass auch wenn wir manchmal das Empfinden haben, nur neuere Dinge funktionieren, was ja allein schon bei der Sonne nicht läuft. Ja. Die Sonne ist steinalt, aber sie gibt immer noch ordentlich Licht und Wärme. Und es gibt so einige andere Kreisläufe, die genauso funktionieren. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir hier im biblischen Text, den wir uns auch gleich nochmal etwas genau anschauen, speziell das Lukas-Evangelium, wirklich Schätze finden, die vielleicht steinalt wirken, aber immer noch durchschlagend beweiskräftige Hinweise beinhalten. Okay, das heißt, wir schauen uns gleich mal an, ob es Hinweise dazu gibt, die Lukas, der Arzt und Historiker, uns über die übernatürliche Welt zu geben hat. Ja? Also wir sprechen heute von der natürlichen und von der übernatürlichen Welt. Ganz wichtig, nicht von der unnatürlichen Welt. Okay? Also es gibt für uns nicht natürlich und unnatürlich, sondern für uns das Natürliche und das Übernatürliche. Und schauen wir uns mal ganz kurz eine Sache an, einen Abschnitt, der oft auch im Kontext von Weihnachten erwähnt wird. Also wir gehen heute von Weihnachten Richtung Karfreitag im Vollsprint. Und da geht es darum, dass gleich im Kapitel 2, übrigens im Lukas-Evangelium, das Lukas-Evangelium hat 24 Kapitel und dort wird 24 Mal von Engeln gesprochen. Hochinteressant. Also im Prinzip ist dieses Evangelium durchtränkt. Und Achtung, es geht hier um durchschlagend beweiskräftige Hinweise. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, also wir lesen Kapitel 2, Vers 8, die mit ihren Herden draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Und sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ja? Dann lesen wir, also das ist hochinteressant. Es ist so, als würde schlagartig die übernatürliche Welt die natürliche Welt durchdringen. Ja? Als würde der Himmel für einen Moment seine Jalousien hochfahren. Ja? Alles ganz locker, ganz easy, Hirten, Herde, okay. Und für einen Moment, wie so eine Gardine, die einfach weggezogen wird, und auf einmal wird die Herrlichkeit, also die übernatürliche Welt, die Herrlichkeit des Himmels, sichtbar. Hochinteressant. Das heißt, Lukas, ja, Arzt und Historiker, sagt, unsere Realität, das ist nämlich ganz wichtig, bevor wir über das Leben nach dem Tod sprechen, gibt es eigentlich ein Leben parallel, also vielleicht eine Parallelwelt, eine parallele Existenz. Und Lukas sagt ganz klar, vom ersten Kapitel an, nur diese Welt, diese himmlische Welt, sucht es sich selbst aus, wann und wo sie in Erscheinung tritt. Und das Hochinteressante ist, dann im Vers 15, daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück, zack, Jalousien wieder runtergefahren, und sein Garagentor zu, okay. Ganz wichtig ist, dass bei solchen Ereignissen, wenn sich eine übernatürliche Welt mal zeigt, übrigens auch in den Nahtoderfahrungen, gibt es diese Bewegung, ja, nur in Verbindung mit einer Botschaft. Sie hat nie einen Selbstzweck, dass jemand einfach ein bisschen auf Spektakel setzt, so Sensationslust. Sondern wenn sich die übernatürliche Welt offenbart, dann ist sie meistens an eine Botschaft gekoppelt, eine himmlische Botschaft. So wie auch bei diesem Arzt, der dann zurück ins Leben kommt und vom Himmel begeistert ist. Okay, wir gehen weiter und zwar mit einem sehr, sehr, sehr großen Sprung direkt wir springen das Ende des Evangeliums und da lesen wir ein bisschen mehr dazu. Ob und wie der Himmel aussehen könnte oder eine übernatürliche Welt aussehen könnte. Also wir spazieren von Weihnachten direkt in Richtung Karfreitag. Ja. Wir schauen uns das Lukas-Evangelium Kapitel 23 an, Vers 43 vor allen Dingen. Es geht darum, dass Jesus ja mit zwei Verbrechern gekreuzigt wurde. Einer zu linken, einer zu rechten. Und das Hochinteressante ist, dass eine der Personen Jesus gering schätzt oder auch verachtet, ja, nicht erkennt, wer Jesus wirklich ist oder nur an seinem eigenen Interesse oder an seinem eigenen Zustand interessiert ist. Und der andere, und das lesen wir mal hier gemeinsam, reagiert ganz anders. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch ist Feierabend. Ja? Heute noch wirst du da sein, wo ich immer schon sein wollte. Nämlich in der Nähe Gottes, Paradies, als die pure Anwesenheit und pure Nähe Gottes. Ja, das ist das, was uns das Lukas-Evangelium eröffnet. Das ist vollkommen durchtränkt von den Aussagen über die übernatürliche Welt. Und ein Teil dieser übernatürlichen Welt ist die himmlische Sphäre. Ein Teil dieser übernatürlichen Welt ist die himmlische Sphäre. Jetzt könnte natürlich jemand sagen: Hey, das, was Jesus da sagt, und das, was Lukas hier notiert, das ist so diese typische, der christliche Klassiker, ja, die typische Vertröstung. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal dieses Wort gehört habt. Die Christen glauben an eine ewige Zukunft, weil sie sich vertrösten. Ja, sie wollen die Schwierigkeiten dieser Welt dadurch irgendwie leichter ertragbarer machen. Ja? Schon mal so eine Aussage gehört? Und das Hochinteressante ist, wenn Jesus also diese Vertröstung seinem Mitmenschen weitergibt, wie macht er es eigentlich? Wie packt er es, diese härtesten Meter, würde ich mal beschreiben, seines Lebens so durchzuziehen? Und das Hochinteressante ist, dass wir in Hebräer 12, 2 die Antwort darauf haben. Und ich habe mich das immer wieder mal gefragt. Ich sagte: Jesus, hey, was war irgendwie dein höherer Antrieb? Wie hast du diese härtesten Meter, letzten Meter deines Lebens so durchgezogen, so vollendet, so heldenhaft und ehrenhaft? Und dazu lesen wir in Hebräer 12, 2 etwas Phänomenales. Also wenn es nur eine platte Vertröstung wäre, würde Jesus diese Lüge oder diese Unsicherheit nicht auf sich selbst anwenden. Aber was Jesus macht, ist hier eindeutig belegt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zu seinem Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete. Er wusste, dass sein höchstes Ziel ist es, in der Nähe des herrlichen, allerherrlichsten Gottes zu sein. Und übrigens schließen sich einige andere der auch biblischen Personen an, wie zum Beispiel Paulus. Paulus schreibt in Philipper 1, 21, vielleicht kennen auch einige diese Aussage: Christus ist mein Leben. Okay? Christus ist mein Lebensinhalt und Sterben ist mein Gewinn. Sterben ist mein Gewinn. Er erklärt später, sagt: Hey, wenn es nach mir gehen würde, würde ich sofort die Reißleine ziehen. Ja, denn das allerhöchste, wie bei Jesus, das allerhöchste Ziel ist es, in der vollkommenen, in der puren Herrlichkeit Gottes zu sein. Aber er erklärt: Hey, aber weil ihr mich braucht, bin ich auch gerne noch hier euer Diener. Paulus sagt in anderen Worten: Es kommt der Moment, da wird es einen Feierabend geben. Ein wirklich Feierabend. Dann werde ich dort sein, wo ich immer schon sein wollte. Und der Grund dafür ist der, wie er beschreibt, weil ich das habe, was Gott sehen möchte. Ich habe das, was Gott sehen möchte. Und das, was Gott sehen möchte, ist ein Christus erfülltes Leben. Die Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Deshalb feiert es richtig und sagt: Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Man muss manchmal so die Aussagen von einigen anderen Personen und einflussreichen und prominenten Personen, die am Ende des Lebens gesprochen wurden, damit vergleichen, zum Beispiel von Nero. Der sagte, ey, was für ein Verlust ist das, wenn ich sterbe? Gerade zu der Zeit auch von Paulus. Und Paulus sagt, hey, aber Christus ist mein Lebensinhalt. Und Sterben ist mein absoluter Gewinn. Also wir sehen, es handelt sich hier nicht einfach nur um eine Vertröstung, sondern es handelt sich hier um eine Hoffnung, die durch den Tod hindurchgeht und im Wesen Gottes selbst verankert ist. Im Übrigen, wie wir sprechen, auch in dem Gebet, Vater unser, der du bist, im Himmel. Im Himmel. Das ist das, was wir aus dem Lukas-Evangelium, wie gesagt, von einem, der durchaus zu den medizinisch-historischen Fachkräften gehört, lesen über die übernatürliche Welt. Ja? Über diesen Teil unserer Wirklichkeit, der mit unserer Sinneswahrnehmung nicht einfach so zu erfassen ist. Man spricht auch von der Transzendenz, man spricht von Jenseits, man spricht also davon, dass es eine Welt gibt, die mit unserer Sinneswahrnehmung nicht erfasst werden kann. Man sagt, es ist wie so ein Überreiz der Qualitäten. Ja. Eine Sache, die für uns aber ganz, ganz wichtig ist in dieser Fragestellung, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Wir haben mit euch angeschaut, was sind die gängigen Hinweise, was sagen die aktuellen Forschungsstudien, was sind die Forschungsergebnisse. Wir haben euch mit euch gemeinsam angeschaut, was sagt ein Arzt und ein Historiker, welche durchschlagenden, beweiskräftigen Hinweise, sogar vielleicht auch Argumente, bringt er dafür. Und eine Sache, die dürfen wir bei der ganzen Thematik nicht verschweigen. Ich denke, es gibt eine Sache, die wird uns nicht weiterhelfen, wenn wir darüber nicht sprechen. Und es ist so, dass die übernatürliche Wirklichkeit ja, in zwei Sphären geteilt ist. Und die eine Sphäre ist die gottvolle Sphäre, ja, wo Gott in seiner absoluten Vollkommenheit gegenwärtig ist. Und die andere Sphäre ist die komplett gottlose Sphäre. Das ist das, was die Bibel als Hölle definiert. Es gibt zwei Ebenen, ein Stück weit der Hölle, die von der Bibel her beschrieben werden. Einmal den sogenannten Hades, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Das ist so ein Stück weit der Vorraum dessen, was irgendwann dann stattfinden wird. Und dann gibt es die Hölle, die sogenannte Gehenna. Und diese Gehenna ist sozusagen Maximum an Gottesferne und Gottverlassenheit, das es gibt. Es ist eine wichtige Thematik. Es ist wirklich eine wichtige Thematik. Und ich habe es vor diesem Impuls ganz klar in mein Herz hineingelegt bekommen, auch darüber zu sprechen. Weil wir feststellen, hey, das Leben hier und die Thematik, diese Thematik des Sterbens, wirklich kein Spiel ist. Wir haben mit euch festgestellt, jeder von uns ist ein potenziell Toter. Und deshalb sagen wir, auch bewusst als hier als Gemeinde, dass nur richtige Informationen zu einer richtigen Entscheidung führen. Okay? Nur richtige Informationen führen zu einer richtigen Entscheidung. Und von daher ist es ganz, ganz entscheidend, dass wir auch über diese Sphäre sprechen wollen. Was wird der Unterschied sein zu einem Lebensstil, der vielleicht schon jetzt auf der Erde gottlos ist? Wisst ihr, ich denke, es ist so, auch wenn wir Menschen begegnen, die Gott loswerden wollen, ja, schaffen sie es im Prinzip auf dieser Erde nicht. Warum? Weil Gott auf der Erde, so beschreibt es Jesus in Matthäus 5,45, allen Menschen seine Güte zeigen möchte. Dort heißt es in dem Vers, dass Gott über alle Menschen die Sonne scheinen lässt. In einer Region, Gott macht da keinen Unterschied. Gott sagt nicht, okay, du willst mir nicht vertrauen, du baust dein Leben auf einem anderen Fundament, also darfst du einmal in 10 Minuten atmen. Oder er sagt, hey, weil du gottfeindlich lebst, kriegst du alle halbe Stunde so einen Hagelsturmausbruch, ja? So nur über dir. Ja? Oder einmal am Tag wirst du vom Blitz getroffen. Wir sprechen hier wirklich von einem unglaublich fairen Gott. Und es ist sehr wichtig, dass wir auch solche Stellen wie 1. Timotheus 2,4 zitieren. Gott will, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, dass ihm geholfen wird, dass er gerettet wird. Wir sprechen von einem unglaublich fairen Gott. Aber wir sprechen auch von einem Gott, der uns die Entscheidung überlässt, an ihn zu glauben oder nicht. Wir sprechen vom Glauben, nicht vom Schauen. Gott könnte sich auch allen zeigen, aber dann brauchen wir nicht mehr zu glauben. Es wäre auch keine freie Entscheidung. Es gibt eine Entscheidung, für die wir wirklich Verantwortung zu tragen haben. Und das ist eine Entscheidung, führe ich ein Leben mit oder ohne Gott. Wir müssen sagen, dass hier auf der Erde es im Prinzip keine pure Gottverlassenheit gibt. Begründet durch den Vers in Matthäus 5,45. Er lässt den Regen über alle fallen. In einer Region macht er keinen Unterschied, ob es ein Gotteskind ist oder nicht. Gott möchte, dass jeder seine Güte, seine Barmherzigkeit erfahren und erkennen kann. Das ist der Pulsschlag, ja, Impuls, das ist der Pulsschlag Gottes für die Menschheit. Aber es wird den Moment geben, wo Gott ein Stück weit auch einen Wunsch erfüllen wird. Er wird den Wunsch derjenigen erfüllen, die mit dem Leben hier angefangen haben zu leben. Und das, was hier beginnt, geht auch in Ewigkeit weiter. Und er sagt, du wolltest hier mit mir leben. Du hast eine aufrichtige Suche nach mir. Du hast dein Leben auf mir, auf der Beziehung mit mir aufgebaut. Du hast Vertrauen auf mich gesetzt. Und das geht für dich in Ewigkeit weiter. Und zwar dann wirklich auf Maximum. Und die Menschen, die ihre Entscheidung hier auf der Erde ganz bewusst gegen Gott getroffen haben, also für ein gottloses Leben, die werden das in Ewigkeit auf Maximum bekommen. Man könnte auch sagen, im Prinzip ist es sowas wie eine Wunscherfüllung. Auch wenn es sich hart anhört, aber es ist die Konsequenz. Das ist die logische Konsequenz. Wenn ich mit Gott hier nichts zu tun haben möchte, wenn er mir vollkommen Schnuppe ist, mir ist egal, was für Maßstäbe er setzen möchte. Ja? Welche Vorstellung er von Ehe hat, von Beziehung hat, von der Beziehung mit ihm, zu Mitmenschen. Wenn mir das vollkommen egal ist, warum sollte es mich dann in Ewigkeit interessieren? Und das ist das, was wir in Lukas, unser Arzt und Historiker, Kapitel 16 beschrieben finden. Hier werden zwei Personen beschrieben, ein reicher und ein armer Mann. Ganz wichtig, es geht nicht darum zu sagen, dass für wohlhabende Menschen der Zugang gleich viel schwieriger ist oder schwieriger, es wird schon schwieriger beschrieben, aber unmöglich ist. Ja? Sondern es geht darum, worauf setze ich mein Vertrauen? Man könnte sagen, wem diene ich? Okay, wem opfere ich meine Lebenszeit? Und eine echt sehr wichtige Passage in diesem Kontext ist diese, Kapitel 16, Vers 22. Und mit dieser würde ich dann gleich auch abschließen. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich, hier kommt das Wort Hades vor, litt er große Qualen. Wir sehen also, dass der Tod der Punkt ist, wo sich der Körper von der Seele trennt. Okay? Wir haben gerade vorhin auch von den außerkörperlichen Erfahrungen gesprochen. Die Seele kann Dinge wahrnehmen. Sie hat ein Bewusstsein. Man sagt auch, ein Stück weit ist der Körper wie der Handschuh meiner Seele. Wir haben ja nicht nur eine Seele, sondern wir sind Seele. Und diese Seele kommt dann im direkten, auf direkten Weg entweder in den Bereich, den Jesus als das Paradies beschreibt, ja, im Bereich der vollkommenen Anwesenheit Gottes und diese Sphäre. Oder, und das ist der zweite Bereich, in diesen Hades. Das ist wie so ein, ich sag mal, vorsichtig formuliert, wie so ein Gefrierschrank für die Seelen. Die warten auf den Moment, wenn sie vor Gott stehen und Gott ein Stück weit sie fragt oder sie auch Verantwortung dafür tragen lässt, wie sie ihr Leben geführt haben. Von daher ist es so entscheidend, welche Entscheidungen, welche Wahl wir auf der Erde hier treffen. Wir wollen es heute Morgen festhalten und sagen, dass das, was hier beginnt und das, was hier auf der Erde, auf diesem blauen Planeten gelebt wird, nur das und genauso, vielleicht in maximaler Weise jeweils, wird in Zukunft weitergehen. Wird in Zukunft weitergehen. Erlaube mir, diese unbequeme Frage zu stellen an uns alle. Wenn es zu einem Ernstfall kommen würde, wirklich Ernstfall, wie bei diesem Dr. Alexander, hätten wir dann das, was Gott sehen möchte? Gibt es dann für uns einen Feierabend? Sind wir dann da, wo wir immer schon sein wollten? Das, worauf wir unser Leben hier aufgebaut haben, unser Vertrauen drauf gesetzt haben. Wenn es nicht so ist, dann es ist ein ganz, ganz wichtiger Moment heute Morgen. Das spüre ich sehr deutlich in meinem Herzen. Wisst ihr, ich weiß, dass auf dieser Welt, in diesem Land, in dieser Stadt, in diesem Raum, Menschen ein massives Problem hätten, wenn sie heute sterben würden. Wir hätten ein echtes Problem. Es ist so wichtig, und diese Aussage habe ich mehrmals in meinem Herzen gespürt in der Vorbereitung. Freunde, es ist wirklich kein Spiel. Es ist wirklich kein Spiel. Wir haben gesagt, aller höchsten Wahrscheinlichkeit nach können wir den Tod für uns nicht ausfallen lassen. Und keiner weiß von uns einfach. Es ist auch keine Angstmacherei oder keine Panikmacherei. Es ist eine absolut realitätsnahe Frage. Und wenn es so ist, dass du sagst, ja, das, was Paulus dort ausgerufen hat, ja, Christus ist mein Lebensinhalt und Sterben ist mein Gewinn, dann ist heute der Moment, wo diese größte Sehnsucht dein Herz nochmal so richtig durchfluten kann. Diese größte Sehnsucht. Diese größte Sehnsucht, einmal bei dem zu sein, zu dem du und ich schon immer hin wollten. Unsere Hoffnung heute ganz bewusst zu zementieren, durch den Tod hindurch. Und unserer Seele zu sagen, hey, wir sind safe, wir sind sicher. Es gibt keinen sicheren Ort, als in Christus zu sein. Wir lesen 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, gehört jemand zu Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Das Neue ist geworden. Neues ist geworden. Man spricht von einer Neuschöpfung. Eine Schöpfung, die die Vorbereitung ist auf den Himmel. Nicht nur der Himmel wird für uns vorbereitet, sondern es heißt sogar, dass Gott selber uns Menschen, denen, die zu ihm gehören, weiterhin vorbereitet für diesen Himmel. Er stattet uns mit der Gabe des Heiligen Geistes aus. Und durch den Heiligen Geist arbeitet er an unserem Charakter, sodass die Herrlichkeit des Höchsten durch unseren Charakter sichtbar wird. Das ist die perfekte Werbung für eine Zukunft mit Gott. Lasst uns diese Botschaft, die, denke ich, in unsere Herzen gesandt wird, eine Botschaft, die gesandt wird, ganz gezielt wirklich, um heute Morgen in unsere Herzen hineinblicken zu lassen, zu gucken, was ist der Stand der Dinge, was ist unser Forschungsstand des Herzens. Und so wollen wir einfach ganz bewusst in diese beiden Richtungen hinein, ganz gezielt zu fragen, hey, hast du das, was Gott sehen möchte? Und wenn du es hast, dann möge es so sein, dass diese Hoffnung, die durch den Tod hindurch gilt, unsere Herzen über den Rand erfüllt. Möge es so sein. Amen.